Es ist die zweite Predigt so in dieser Mini-Mini-Serie über die Liebe. Ich sage noch mal kurz, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe Anfangsjahr über diesen Jahresvers gepredigt. Alles, was ihr tut, das tut in der Liebe. Und ich habe mir damals einfach gedacht, ja, wie geht denn das? Was ist denn Liebe? Und ich denke, man kann es so speziell oder so eigen oder so individuell füllen, dass es wichtig ist, immer wieder von Gott her zu denken, von Jesus her zu denken, was ist eigentlich Liebe? Was heißt lieben? Und ich möchte heute mit einer Frage an euch einsteigen, die ihr nicht hineinrufen müsst oder sollt, sondern einfach mal kurz darüber nachdenken. Welche Menschen haben dich intensiv geprägt? Was waren deine Vorbilder? Und vielleicht ist es gar nicht so übel oder gar nicht so schlecht, wenn man mal darüber nicht nur nachdenkt, sondern auch mal darüber spricht miteinander. Wir haben das letzten Dienstag ein Bibelgespräch gemacht und es ist immer wieder interessant, welche Dinge einem faszinieren an anderen Menschen. Wenn ich höre, wie andere Leute geprägt wurden, dann merke ich, ah, das haben sie gesehen, das ist wichtig, darauf muss man achten. Und manchmal merken wir es ja, dass wir andere prägen, weil Leute sich uns wie anvertrauen oder ein bisschen jüngerschaftsmäßig mit uns einen Weg gehen. Manchmal spüren wir es auch nicht. Ich kann mich noch gut erinnern an die erste Gemeinde in Hinwil im Zürcher Oberland. Als wir dort waren, bekamen wir am Schluss so ein Buch und da waren Bilder von allen Gemeindegliedern drin und jeder hat ein bisschen was dazu geschrieben, der das wollte. Und ein junger Mensch hat geschrieben, ihr wisst gar nicht, wie ihr mich geprägt habt. Und er war nicht der Einfachste damals. Und wir waren wirklich überrascht. Wir haben immer gedacht, ja, was wir sagen, das geht hier rein und hier raus. Und es war eine große Freude. Ja, man prägt manchmal bewusst und manchmal prägt man auch unbewusst. Eigentlich prägt man immer, weil wir immer leben und immer mit anderen Menschen interagieren. Und vielleicht ist, wie gesagt, gut, wenn ihr auch mal in eure Kleingruppe, in eure Kleingruppe darüber sprecht, welche Leute haben uns geprägt. Da, ich kann euch versichern, ich denke, da könnt ihr einen ganzen Abend nicht nur füllen, sondern gut, bereichernd, intensiv füllen. Und auch natürlich dann, warum haben sie mich geprägt? Und vielleicht gibt es auch Leute, die sind keine Vorbilder, die haben euch negativ geprägt. Und da habt ihr gedacht, so mache ich es nie im Leben. Ich habe übrigens immer zu den Predigten ein bisschen Kleingruppenmaterial auf der Homepage im Downloadbereich, darum hier dieses Bild. Ja, jemand, der mich geprägt hat, ist Hans-Peter. Und Hans-Peter ist ist wie mein Vater war und wie mein Schwiegervater war, auch Gärtner. Die tun mir es an, diese Menschen. Und er hat mich dadurch geprägt, dass er einfach ein treuer Mensch ist. Ein treuer Mensch, der dran bleibt, auch wenn es schwierig ist. Ein treuer Mensch, der kein Aufhebens macht um das, was er tut, sondern es einfach tut. Und noch viele Jahre später, als wir ihn mal besucht haben, und dann hat er uns das neue Gemeindelokal gezeigt. Und bevor er uns das gezeigt hat, waren wir beim Kaffee bei ihm. Und er hat mir gesagt, er hat es überhaupt nicht verstanden damals, dass man das alte, die schöne, wunderbare Kapelle verkauft hat und eine Fabrik gekauft hat dafür. Aber wer der Erste war, der dort in der Fabrik dann geholfen hat, sie umzubauen und zu schön zu machen, dass man Gottesdienst feiern kann, das war Hans-Peter. Er hat gesagt, schau, hier haben wir das und das gemacht. Das beeindruckt mich Menschen, die auch dann dranbleiben, wenn es nicht so läuft, wie sie es eigentlich wollen, weil sie etwas Höheres in ihrem Leben sehen, nämlich Reich Gottes. Das ist Hans-Peter. Ihr kennt sicher den Spruch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. In unserer Mundart würden wir manchmal auch sagen, er ist ganz der Pappe. Und wenn der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, dann will man damit sagen, dass die Kinder dem Vater ähnlich sind. Ich hatte mal jemand, der hat mir gesagt, der hat mit mir zusammen und Katharina zusammen Jugendgruppe geleitet in Hinwil, der hat mir gesagt, oder der hat den unseren jungen Leuten vor allem gesagt, wenn du wissen willst, wie deine Frau mal aussieht, wenn sie alt ist, weißt du, was musst du dann machen? Ja, und du musst es nicht morphen am Computer, das konnte man damals noch nicht in den 90er Jahren und ich wusste nicht, wie es geht. Nein, du schaust einfach ihre Mutter und ihre Großmutter an. Und dann weißt du es. Mehr oder weniger, natürlich gibt es hier immer ein bisschen Spielraum und Abweichungen. Manchmal schlägt man mehr dem Vater nach, manchmal mehr der Mutter. Aber man kann so eine Linie sehen. Und früher war das ja noch viel intensiver, oder? In den Dörfern, da konnte man sagen, ach, der gehört dorthin, der gehört dorthin, der gehört dorthin, weil das Model einfach immer etwa gleich war. Da wusste man es. Wir prägen durch unsere Gene, durch das, was wir sind, wir prägen aber durch das vor allem auch, was wir sagen, was wir sprechen. Und wir haben zumindest, wenn du Jesus Christus kennst als deinen Heiland, als deinen Erlöser, wir haben einen neuen Vater bekommen. Und dieser Vater, der prägt uns. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für sie gab. Und das ist ja ein wunderbarer Vers, so ganz allgemein bekannt, aber die wirkliche Tiefe für mich darin besteht, dass wenn ich Welt höre, wenn ich diese Allgemeinheit höre für die Menschen, dann merke ich immer und breche ich das immer gleich runter für mich. Ich bin ein Kind Gottes, weil Gott mich liebt. Ich bin ein Kind Gottes, weil Gott mich hineingenommen hat in sein Liebeshandeln hinein. Weil seine Liebe mein Herz getroffen hat und ich nicht kalt war und mich abgewendet habe und davongelaufen bin, sondern dranblieb und gesagt, ach, danach habe ich mich immer gesehnt. Nach einem Vater, der mich liebt. Nach jemand, der mich achtet, der mein Leben wertschätzt, so wie man eine kostbare Perle wertschätzt, der etwas in mir sieht, was ich vielleicht selbst noch gar nicht sehe. Ja, das ist das, wie der Vater dich sieht, als ein kostbarer, wunderbarer Mensch, geschaffen, handgefertigt, individuell, einzigartig, mit all deinen Erfahrungen, mit all deinen Brüchen, mit den Höhen und Tiefen deines Lebens, mit all den Narben, die dir das Leben auch geschlagen hat. Und der Vater ist da und streckt seine Hand immer wieder zu dir aus und sagt, komm einfach nach Hause. Das ist der Vater. So zeigt uns Jesus Gott. Und wenn du einen Vater hast, dann bist du ein geliebtes Kind. Und ich weiß nicht, ist eine kinderreiche Familie hier, ich habe keine Ahnung, ob das im Internet einfach rausgeklaubt, nicht geklaut, ist ein legales Bild, geklaubt. Es ist vielleicht manchmal so, dass man denkt, als Kind, ja, die einen hat er lieber als die anderen. Weiß nicht, ob euch das auch so geht, oder? Also zwischen meinem Bruder und mir war immer die Frage, wer ist jetzt mehr geliebt? Und irgendwie haben wir am Schluss gemerkt, ja, wir haben beide ein bisschen Mankos in diesem Bereich. Wir würden beide noch mehr geliebt gern werden. Ich weiß, es ist kein gutes Deutsch, aber ja, einfach dieses Minus ist immer ein bisschen da. Und dann kommt Gott und sagt, du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und diese Liebe Gottes, das ist der Anfang von allem in unserem Leben, von allem, was unser Christenleben ausmacht. Manchmal sagt man ja, ja, der Anfang ist tiefer zerbrucht und Zerstörtheit unseres Lebens. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass dieser Zerbruch und dieses Verstehen, wer Gott ist, diese Heiligkeit Gottes, die uns manchmal fast verbrennt, dass diese nur ertragbar ist, wenn wir die Liebe Gottes verstanden haben. Und jetzt ist mir sehr bewusst, oder, dass das nicht für alle gleich ist. Ich habe hier diesen Psalm 23, weil er ein Gebet ist, das zeigt, was Liebe Gottes oder Geliebtsein bedeutet. Und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht und diesen Psalm betet, mit mir zusammen, nicht einfach als ein paar biblische Worte, die wir kennen, sondern als ein Gebet, wo wir wirklich sagen, ja, so ist es. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Ist das nicht wunderbar? Könnte man nicht stundenlang nur über diesen letzten Vers nachdenken? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Immer wenn ich mich umdrehe, Gutes und Barmherzigkeit. Und ich darf bleiben im Hause des Herrn. Ich wohne ja im Hause des Herrn. Das geht mir da noch ein bisschen näher. Oder auch der erste Vers. Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt nichts. Es ist okay, es ist gut. Er ist gut zu meiner Seele. Oder mein Vers, den ich dann bei der Abdankung für mich gewählt habe. Einfach dieser kleine Teil ziemlich in der Mitte. Denn du bist bei mir. Auf Hebräisch, ki ata imadi, denn du bist bei mir. Weil ich weiß, mehr brauche ich nicht zum Leben und zum Sterben, als dass der Herr bei mir ist. Und jetzt ist mir sehr wohl bewusst, dass das mit den Vätern manchmal schwierig ist. Ich möchte mal fragen, wer von euch könnte sagen, dass sein Vater ein Vorbild für ihn war? Wer kann das sagen? Dass sein Vater ein Vorbild für ihn war. Könnt mal die Hand aufheben? Ja, gut, ich sehe es. Und alle anderen, ich sage es immer wieder, weil ich spüre, dass da manche wirklich anstehen. Wenn wir über Vater und Vatersein nachdenken, dann ist das Maß aller Dinge nicht unser leiblicher Vater, sondern unser Vater im Himmel. Das heißt, wir müssen nicht von unserem Vater hinaufdenken in den Himmel, sondern wir müssen vom Himmel hinunterdenken auf das, was Vaterschaft ist. Und wenn du ein Mann bist und Kinder hast, dann ist das der Maßstab, wie du deine Vaterschaft leben sollst und nicht das, was du übernommen hast. Dort musst du sortieren, was gut ist und was nicht. Hier kannst du einfach die Hände ausstrecken. Aber in diesem Text wird ja noch was draufgesetzt. Es geht nicht nur darum, dass wir geliebte Kinder sind, sondern es geht darum, dass wir lieben sollen, wie Jesus liebt. Und ich weiß, dieses Herz ist übertrieben groß, aber Jesu Herz ist vermutlich noch viel größer. Lieben, wie Jesus liebt. Wenn Jesus liebt, ist es eindeutig. Die Vaterliebe, wie gesagt, da mischt sich manchmal unsere persönliche Erfahrung mit dem, was wir von Gott erkennen. Und dann ist es manchmal schwierig. Man hat mal jemand gesagt, hör mir auf mit diesem Vater. Ich habe meinen Vater so schlecht erlebt. Das kommt mir gleich hoch. Werde heil. Werde heil an dem Vater im Himmel, der dort steht und wartet, dass du nach Hause kommst. Und wenn du kommst, macht er dir keine Vorwürfe, sondern er kleidet dich neu ein und macht ein Fest für dich. Das ist unser Vater. Und Jesus ist noch viel eindeutiger, weil er auf dieser Erde gelebt hat. Und er hat uns Liebe Gottes gezeigt. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, wenn man geliebt wird oder wenn man liebt. Und lieben heißt für ihn schlicht und einfach ganzer Körpereinsatz. Ganz, ganz einfach hineinliegen, ganz hingeben, nichts zurückhalten. Jesu Liebe ist Tat. Jesu Liebe ist, Ich gehe ans Kreuz, weil ich euch liebe. Jesu Liebe ist, ich ertrage, weil ich euch liebe. Ich lasse mich verspotten, weil ich liebe. Ich lasse alles hinter mir, was im Himmel Herrlichkeit ist, und komme hinunter zu euch, weil ich liebe. Und man kann das ganze Evangelium durchlesen, nicht nur das Kreuz, sondern das ganze Evangelium, wo Jesus immer wieder sich zurücknimmt, nur zum zeigen, ich liebe dich. Und ich möchte gern, dass du diese Liebe empfängst und diese Liebe positiv beantwortest. Und dieses Lieben Jesu hat zwei Dimensionen. Und die erste Dimension, das ist die, habe ich ja ein bisschen darüber gesprochen, die uns trifft. Das ist die Liebe, in dem es heißt, Christus hat sich selbst für uns gegeben. Ist alles Ausschnitt aus diesem Epheser-Text übrigens. Christus hat sich selbst für uns gegeben. Und das ist ja theoretisch ganz schön. Ich möchte immer mal wieder mit euch, habe das auch schon gemacht, am Karfreitag mal zum Kreuz gehen, dass wir sehen, was es wirklich bedeutet. Nicht vom Leid, nicht von diesem blutrünstigen her, sondern vielmehr von diesem Gebenden her. Er gibt sich ganz für dich. Das ist seine Art zu lieben. Aber seine Liebe hat noch eine andere Dimension. Es ist ein lieblicher Geruch für den Vater. Das hört sich ein bisschen seltsam an, oder lieblicher Geruch, ein Opfer. Man denkt hier an diese Bilder, die man vielleicht im Kopf hat von irgendwelchen Jesusfilmen, Schweiß und Blut gebadete Menschen, die schreien und machen, Jesus, ein lieblicher Geruch. Seltsam, oder? Fast vielleicht ein bisschen unpassend. Es ist darum ein lieblicher Geruch, weil es ein Bild aus dem Alten Testament ist, das hier herübergenommen wird. Es ist das Bild des Brandopfers. Es gibt eine ganze Reihe von Opfern im Alten Testament. Und diese Opfer, die sind zum größten Teil Feste für uns, also für die Leute damals. Die haben ihre Opfergaben gebracht, da wurden sie geschlachtet und haben sie selbst gegessen. Und waren fröhlich, denn Gott ist ein Gott, der uns Freude gönnt. Gott ist ein Gott, der sagt, kommt, wir machen ein Fest zusammen. Ihr opfert, aber eigentlich geht es nicht darum, dass ihr mir etwas bringt, sondern ich möchte, dass ihr euch Zeit nehmt, um in der Gemeinschaft miteinander mich zu ehren und mich anzubeten. Genau das, was wir an einem Sonntag auch machen, unsere Zeit hinzugeben, um Gott zu ehren, ihn anzubeten. Und dann gibt es dieses Brandopfer, es ist fast ein bisschen einzigartig in der ganzen Opfersache drin. Und dieses Opfer, das ist ein Ganzopfer. Da wird fast alles, nicht ganz alles, aber fast alles wird auf den Brandopferaltar gelegt. Es wird angezündet und es steigt ein lieblicher Geruch auf für Gott. Und wenn man das jetzt zusammen sieht, oder? Ich habe den Text noch aus dem Alten Testament. Wenn man das jetzt dann zusammen sieht, dieses Opfer, ich lese schnell das Blaue vor, und dies sollst du auf dem Altar tun, zwei einjährige Schafe sollst du an jedem Tag darauf opfern und unten zum lieblichen Geruch. Das Opfer Jesu Christi, die Art, wie er seine Liebe uns zeigt, ist ein Opfer, das Gott Freude bereitet, ein lieblicher Geruch ist. Dieses Opfer hier im Alten Testament, auch ein Opfer, das der Ganzhingabe, des Ganzloslassens, des Ganzgebens, da bleibt nichts mehr für uns übrig, als ein lieblicher Geruch für Gott. Und wenn man das so zusammen übereinander legt und so wie durchschaut, dann sieht man, Gott sieht unser Herz, wenn wir etwas geben. Gott sieht unser Herz, wenn wir lieben. Und er fragt nicht, was es ist und wie es ist, sondern nur, er sieht, ob wir es geben wollen, hingeben wollen oder nicht. Er sieht Jesu Opfer und es ist ein lieblicher Geruch, weil Christus einfach sich hingibt, um Gott zu ehren. Das ist seine Art zu lieben. Oder man könnte es vielleicht noch simpler sagen, das Lieben als solches ist ein Opfer, das Gott sieht. Ist es nicht wunderbar, wenn ich mal über ein Opfer spreche, das nicht euer Borbenes trifft? Das ist die Art, wie wir Gott eine Freude machen können, durch unsere Liebe. Und es ist kein Schnäppchen. Es gibt keine Schnäppchenliebe. Ich habe kürzlich wieder so eine coole Fernsehsendung geschaut. Da haben Leute darüber gesprochen. So die Musiksendungen sind so mein Ding. Da haben die Leute, neben Sport, da haben die Leute darüber gesprochen, wie frustrierend es ist, wenn man liebt, liebt, liebt und es kommt nichts zurück. Da muss man irgendwie wie einen Punkt mal setzen. Wenn man liebt, dann kann man nicht einteilen. Ich gebe heute mal 20% Liebe, damit ich noch für die ganze Woche durchkomme. Ach nein, 7 mal 20, das geht ja gar nicht auf. Man kann nicht einteilen oder man kann auch nicht sagen, ja, ich liebe mal mit halbem Herzen. Ich liebe mal ein wenig. Ich versuche mal ein wenig zu lieben. Jeder, der liebt, der weiß, es geht nur ganz oder gar nicht. Christus hat das gewusst, ganz oder gar nicht. Gott weiß es, voller Einsatz, seinen Sohn gegeben. Lieben kostet uns immer irgendetwas. Da kann man nicht geizen. Da kann man nicht zurückhalten. Man kann nicht sagen, ja, wie gesagt, ich probiere mal ein bisschen zu lieben. Entweder liebst du oder du liebst nicht. Ganz einfach. Und das ist vielleicht das, was es so schwierig auch macht. Lieben kostet uns was. Wie gesagt, nicht immer unser Portemonnaie, vielleicht unsere Zeit. Vielleicht unsere eigenen Vorstellungen, unsere Meinungen, wie etwas sein müsste. Lieben kostet uns unsere Kraft. Lieben heißt, wir gehen ein paar Schritte weiter. Liebe ist der Maßstab, der Christus an uns anlegt. Wenn Christus liebt, dann liebt er seine Feinde bis in den Tod. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Christus uns Liebe zeigt, dann sagt er, ja, kommt, liebt einander, so wie der Vater mich liebt und ich euch liebe. Wenn er sagt, wie es in der Ehe sein soll, dann sagt er zu den Männern, hey Jungs, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde liebt, der sich selbst für sie hingegeben hat. Ach, immer ein blöder Text für uns Männer, oder? Wir denken dann immer, ach, was ist schwieriger? Sich unterordnen oder lieben? Ich finde immer, lieben ist schwieriger, weil lieben kostet uns alles. Das können wir nicht irgendwie so nebenbei machen, nicht mal mit grimmiger Miene. Lieben heißt immer, boah, da bin ich, alles zu haben. Was würde Jesus tun, war mal so ein Motto, ich weiß gar nicht, die Bänder sind nicht mehr so in. Das Buch vermutlich auch bei den meisten Jüngern gar nicht mehr bekannt. Was würde Jesus tun? Er würde lieben. Er würde lieben, indem er sich gibt. Nicht indem er fordert, nicht indem er zurechtweist, nicht indem er in Senkel stellt, sondern indem er liebt. Und lieben heißt immer geben. Egal ob im zwischenmenschlichen Bereich, egal ob im Glaubensbereich, du kannst nicht lieben, ohne dass es dich etwas kostet. Und dazu sind wir berufen. Und das macht den Unterschied in dieser Welt. Wenn wir in der Welt schauen, was Liebe ist, dann denken wir oftmals an rosarote Träume, Wolken. Wir bleiben wach, bis der Himmel wieder rosa ist oder so. Aber das ist alles so sentimental. Das ist alles so, das kommt und vergeht. Aber die Liebe, bei der wir investieren, das bleibt ewig, weil Gott es sieht. Und weil Gott es achtet und ehrt. Das ist die Art, wie wir lieben sollen. Alles, was wir tun, das tun wir in der Liebe. So ehren wir Gott, den Vater, und folgen unserem Herrn Jesus Christus nach.